Das Evangelium steht bei Johannes im 12. Kapitel. Es waren Griechen unter denen, die heraufgekommen waren zu dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das ist der Wochenspruch und zugleich Kernsatz unseres Predigtabschnittes. Es gibt dazu eine kleine Geschichte, vielleicht kennen Sie sie schon, denn ich habe sie schon einmal vorgelesen, aber ich lese sie gerne wieder, von einem Sonnenblumenkern. Es war ein schöner Frühlingstag, als unser Sonnenblumenkern mit vielen anderen in die Erde gepflanzt werden sollte. Aber er wollte nicht. Ich will nicht, dass ein anderer über mich bestimmt. Ich will mein eigenes Leben führen, sagte er und entwischte dem Gärtner in einem günstigen Moment. Die anderen Kerne riefen ihm noch hinterher: Komm doch mit, wir werden ausgesät. Wir haben gehört, dass uns Großes bevorsteht. Aber er zeterte nur: Ich will aber nicht ausgesät werden, da müsste ich mich ja schmutzig machen. Man sagt sogar, man könnte dabei sterben. Nein, danke. Ich will schließlich noch etwas von meinem Leben haben. Er konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Atemlos versteckte er sich unter einem Schrank. Fortan fristete er ein unruhiges Leben dort in seinem Versteck. Ständig auf der Flucht vor Besen und Putzlappen. Aber er war doch sein eigener Herr. Bis zum herbstlichen Hausputz. Da wurde er entdeckt und als wertloser Kern auf den Abfallhaufen am Gartenzaun geworfen. Niemand hat gesehen, wie wertvoll ich bin, klagte der Sonnenblumenkern dem welken Rosenblatt auf dem Komposthaufen. Ich gehöre nicht hierher, ich habe wertvolle Öle in mir. Da neigte sich eine große goldene Blütensonne zu ihm herab. Wer bist du? Fragte der Kern, ganz hingerissen von so viel Schönheit. Eine Sonnenblume. Ich wurde als Samenkorn vor vielen Monaten in die Erde gelegt. Ich will auch in die Erde, rief der Kern. Ich auch. Zu spät. Die Saatzeit ist vorbei und dein Leben ist vertrocknet, sagte die Sonnenblume und wandte ihr schönes Blütengesicht mit der reifenden Frucht darin dem Licht zu. Soweit die Geschichte. Die Einstellung des Sonnenblumenkerns, liebe Gemeinde: Ich will autonom sein, ich will nicht schmutzig werden, Hauptsache ich bin glücklich, die ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Gerade unter jungen Menschen, das zeigen immer wieder Studien. Wir entwickeln uns zu einem Land voller Ego-Taktiker, so nennen das einige. Wichtigstes Motto ist die taktische Frage, was bringt mir das? Der ganze Lebenshorizont heißt dann Befriedigung der eigenen Wünsche, Selbstverwirklichung und mehr gibt es gar nicht mehr. Das Leid dieser Welt ist dann natürlich eine Irritation. Leid hat keinen Sinn für einen Ego-Taktiker. Es stört nur noch und muss möglichst beiseite geschafft werden. Jesus unterbreitet uns im heutigen Predigtabschnitt einen Gegenentwurf, der völlig anders ist. Im Leiden, im Verzichten, ja im Absterben bahne sich, so Jesus, reiche Frucht an, Blüte, Leben. Denken Sie an die Sonnenblume, die sich am Ende dem eigenwilligen Sonnenblumenkern zeigt. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wie meint Jesus das? Zuallererst redet er natürlich, das sagte ich ja schon, von sich selbst. Jesus selbst hat, so wird es uns überliefert und so war es auch, getrauert. Er hat gelitten und geklagt. Als Sterbender, so heißt es, hat er laut aufgeschrien. Und mit seinen letzten Worten stimmte er einen Klagepsalm der Bibel an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch ist uns überliefert, dass Jesus nicht zufällig, quasi schicksalshaft in das Leiden hineingestoßen worden ist, sondern dass er sein Leiden kommen sah. Er rang mit dem himmlischen Vater im Gebet im Garten Gethsemane, ob das denn unbedingt sein müsse, dass es jetzt so kommt. Und schließlich sagt er dann Ja zu Gott. Mit diesen berühmten Worten, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die sind tausendfach nachgesprochen worden von Menschen, die auch im Leiden sind, die gerne dieses Leiden vermieden hätten und die am Ende dann vielleicht sagten, nein, Vater, wenn du es unbedingt willst, wenn es sein muss, dann will ich es auch tragen. Jesus, der wusste, dass es Gottes Plan ist, dass Gott ihn durch dieses Leiden hindurchführen musste, so, und es wird ständig in den Passionsberichten der Bibel wiederholt, so wie es nämlich in der Heiligen Schrift vorgezeichnet ist. Es war Gottes Plan. Wir wissen, dass das Leiden von Jesus wirklich tiefen Sinn hatte. Unsere Erlösung, die wurde dadurch vollbracht. Es folgte dann die Auferstehung Jesu, Frucht für die Ewigkeit. Und nun leuchtet der auferstandene Herr Jesus Christus, ja prächtig wie so eine Sonnenblume, über unserem Leben, über unserer Lebensgeschichte. In Jesaja 53, einem Prophetenwort des Alten Testaments, da wird das geweissagt in einem nicht ganz so bekannten Vers. Da heißt es, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Das passt zur Auferstehung Christi. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Eigentlich der Kern des Evangeliums. Und auch Jesus selbst sagt es. Denken Sie an eine wunderschöne Sonnenblume. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Sonnenblume wendet ihr Gesicht uns allen zu, Jesus Christus, unser Herr. Viel Frucht durch seinen Tod hindurch. Zweitens redet Jesus natürlich auch von uns, genauer gesagt von denen, die ihm nachfolgen. Die Frage für uns stellt sich, sind wir bereit, ihm nachzufolgen, also ihm auf seinem Weg hinterherzugehen? Auch dann, wenn es Verzicht bedeutet. Auch dann, wenn wir vielleicht ausgelacht werden deswegen. Oder im extremsten Fall, wenn wir sogar verfolgt werden deswegen. Also, im Bild gesprochen, wir sind ein Sonnenblumenkern. Darf Gott uns in die Hand nehmen? Darf er mit uns etwas machen? Darf er uns einpflanzen? sodass wir schmutzig werden oder sagen wir, nein, das wollen wir nicht. Jesus ermutigt uns dazu, dass wir unser Leben ihm, dem Herrn, überlassen. Er dreht quasi den Spieß der Ego-Taktiker rum. Die mögen ja super schlau sich vorkommen. Sie mögen sich als Gewinner sehen. Jesus sagt voraus, am Ende werden sie Verlierer sein. Wir haben es gehört, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Das ist natürlich sehr karikiert gesprochen. Also natürlich, jeder hat sein Leben lieb. Wir haben unser Leben auch lieb. Aber wer sein Leben lieber hat als Jesus, der wird es verlieren. Die hingegen, die sich für Jesus, für Gott aufopfern, die verzichten, die werden am Ende Gewinner sein, sagt er. Wer sein Leben auf dieser Welt, starkes Wort, hasst, wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Das krasse Wort hassen steht tatsächlich im Urtext. Ich habe nachgeguckt und ich denke, Jesus will uns damit provozieren. Er redet hier bewusst überspitzt, damit wir nicht weghören können, damit wir uns da festhaken und sagen, was war denn das jetzt? Ich verstehe sein Wort nicht als Aufforderung zum Selbsthass, sondern als Aufforderung zur Selbsthingabe. Also, dass wir bereit sind, ein Stück unseres Lebens zu opfern, wenn es sein muss. Dass wir bereit sind, auf Lebensqualität zu verzichten für andere und für Jesus. Dass wir also sagen, mein Leben ist im Zweifelsfall nicht so wichtig wie die Verbindung zu Gott und die Verbindung zu Jesus. So lege ich dieses, wer sein Leben hasst, auf, der wird es verlieren. Hören wir aber nicht nur auf das Opfer, sondern hören wir auch auf die Verheißung, die in diesem Wort und fast in allen Worten Jesu über das Leid enthalten ist. Hier heißt die Verheißung, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Das ist also die Frucht, auf die er hoffen und warten darf. Auch in der Leidensgeschichte von Jesus flackert das immer wieder auf, die Aussicht auf Frucht nach dem Leiden. Nur ein Beispiel. Bei Matthäus, im Matthäus-Evangelium übrigens, ihr Konfis, ich glaube, wir haben das sogar schon gelesen, da setzt Jesus das heilige Abendmahl ein. Und dann sagt er, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, esset davon und trinket alle daraus zum Kelch, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele. Das war am Vorabend der Kreuzigung Jesus, also bevor sein Leib und Blut geopfert wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass ihm da sehr, sehr bang ums Herz war. Das wird uns auch überliefert. Es ging ja um die komplette Hingabe seines Lebens, also nicht nur um einen kleinen Verzicht. Aber dann, unmittelbar auf diese Worte, folgt ein kraftvoller Hoffnungssatz. Er sagt dann zu den Jüngern, ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an dem Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch, in meines Vaters Reich. Das ist ein Vorausblick auf die Zeit der Frucht, die kommen wird nach allem Leid Jesu. Eine Zeit der Freude und des Feierns bei Gott. Diesen Ausblick enthält unser Wochenspruch auch. Viel Frucht, heißt es da. Auch in verwandten Texten. Selig sind die, die da Leid tragen. Nicht, weil sie Leid tragen, sondern denn sie sollen getröstet werden. Deshalb Frucht. Oder im Extremfall, Nachfolge Christi hat viele Menschen auch schon in die blutige Selbsthingabe ihres eigenen Lebens geführt, also in das Martyrium. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Nicht, weil sie verfolgt werden, sondern denn das Himmelreich ist ihrer. Dort, wo Jesus Christus mit den Seinen feiert. Dort, wo nur noch Freude sein wird. Ich stelle mir das vor, diese Verfolgungssituation. Jemand irgendwo im Irak oder in einem anderen Land, wo Christen verfolgt werden, Nordkorea zum Beispiel, ist das Schlimmste, der sitzt tatsächlich in einem feuchten, dunklen Gefängnis, weil er sich zu Christus bekannt hat. Und natürlich, ihm ist da Hundeelend und Angst, das ist keine Spaßaktion für Christus im Gefängnis zu sitzen. Aber dort, wo er da sitzt, weiß er, dass Christus jetzt da ist und dass sein Reich kommt. Er weiß, dass die Engel im Himmel schon singen und ihn fröhlich erwarten werden. In seinem Inneren hört er ganz leise schon etwas von jenem Gesang der himmlischen Wesen. Übrigens so, wie Dietrich Bonhoeffer auch in seinem Lied geschrieben hat, von guten Mächten wunderbar geborgen, da ist auch die Rede von dem Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. Genau das. Die Alternative, liebe Gemeinde, zwischen Lebensqualität und Hingabe, zwischen Ego, Ich AG und zwischen Nachfolge Jesu, die durchzieht unser ganzes Leben. Wir sind herausgefordert, manchmal auch zu wirklich sehr schwerwiegenden Entscheidungen. Also wollen wir, dass wir möglichst leicht und gut leben oder nehmen wir Verzicht in Kauf für andere und auch für Gott? Ein krasses Beispiel, ich möchte es persönlich nicht erleben. Eine Frau freut sich auf ihr Kind und der Arzt sagt ihr, dass es wahrscheinlich behindert sein wird. Er bietet ihr an, das Kind abzutreiben. Da ist dann die Frage, ja, die eigene Lebensqualität, ein einigermaßen unbeschwertes Leben für sich erhalten oder dem eigenen Kind zuliebe, vielleicht auch Jesus zuliebe, zu sagen, ich verzichte, mein Kind zu leben. Das ist eine schwere Entscheidung. Oder vielleicht keine so schwere Entscheidung. Jemand verdient sehr viel Geld. Was macht er damit? Sich noch mehr absichern? Noch einen Luxusurlaub mehr machen oder ist er bereit, davon auch etwas abzugeben, etwas zu spenden und dadurch auf ein bisschen Schönes im Leben zu verzichten, zugunsten derer, die es wirklich brauchen. Ist eine Entscheidung, die man sich stellen kann. Oder Familienplanung überhaupt. Ein junger Mensch überlegt, will ich irgendwann einmal Kinder haben? Ihr Konfis, ihr denkt da vielleicht auch schon drüber nach. Wie soll das mal werden? Familie, ja oder nein? Viele, die es jetzt als Ego-Taktiker denken, die sagen, nö, mein ganzes Geld möchte ich für mich. Meine ganzen Nerven möchte ich für mich. Meine ganzen Kräfte möchte ich für mich. Kinder, die sind teuer, nervig und anstrengend, brauche ich nicht. Das ist die Entscheidung vieler Leute heutzutage. Oder auch die Pflege alter Menschen, auch das strengt an. Oder Flüchtlinge unter uns, anstrengend, natürlich. Und dann natürlich, wie schon angedeutet, das Bekenntnis zu Jesus. Ich möchte es hier noch einmal ganz kurz ausführen. Bei uns in Mitteleuropa ist es ja kein Problem. Also wenn jemand rausgeht und sagt, also ich bin evangelischer Christ, ich bekenne mich zu Jesus Christus, da passiert ihm gar nichts. In 50 Ländern dieser Welt ist das anders. Am schlimmsten zurzeit in Nordkorea. Werden dort Christen entdeckt, werden sie in Arbeitslager verschleppt und wie politische Gefangene behandelt oder sogar auf der Stelle getötet. Also da könnten wir uns nur unter Lebensgefahr überhaupt treffen, öffentlich wahrscheinlich überhaupt nicht, sondern nur im Untergrund. Und selbst da wäre es lebensgefährlich für uns. Und das Grausame dort ist, für Familienangehörige von Christen, auf die wartet dasselbe Schicksal. Also da wird dann kein Unterschied gemacht. Einer glaubt an Christus, der andere nicht, sondern da ist dann gleich die ganze Familie mit dran. Da ist dann die Frage, die man sich wirklich stellen muss, also den Glauben bekennen oder verleugnen, trotzdem zu einer christlichen Versammlung natürlich im Untergrund und möglichst unter Geheimhaltung gehen oder nicht, das ist für die Leute dort tatsächlich eine Frage von Leben und Tod. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier leben darf und nicht dort. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Jesus ermutigt uns zu einem Ja. Ja, Gott, du darfst mich in die Hand nehmen, Auch im Bild gesprochen, wenn ich nass werde, auch wenn andere mich auslachen, auch wenn ich sogar sterben muss für dich. Denn am Ende wird eine wunderbare, herrliche, ewige Frucht hervorgewachsen sein. Ein Leben, ein neuer Mensch, ein auferstandener Mensch, der ganz zu Gott passt und der viel herrlicher ist als der Mensch, der ich jetzt bin. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.